Ahoi aus Laboe, herzlich willkommen zum maritimen Podcast des Deutschen Marinebundes. Ich bin Mike Brach und neben mir steht wie immer Jana Tresp.
Hallo, moin moin.
Auch heute probieren wir mal ein bisschen etwas Neues aus. Wir hantieren jedes Mal mit den Soundeinstellungen, um für Sie die optimal beste Tonqualität herauszuholen. Auch heute ein neuer Versuch. Mal schauen, wie es am Ende wird. Aber wie immer beginnen wir heute mit den News. Eigentlich wollten wir heute über die neue YouTube-Serie der Marine berichten, über Besatzung Bravo. Doch ein anderes Ereignis hat dies nun erst einmal hinten angestellt. Denn in den letzten Wochen glühten unsere Telefone, weil Dr. Florian Huber, Mitglied im Deutschen Marinebund und studierter Archäologe, spezialisiert auf Unterwasserarchäologie, eine Enigma gefunden hat. Er fand die Enigma in der Geltinger Bucht am Ausgang der Flensburger Förde gemeinsam mit Michael Swatt. Auch hier, wie so oft, ganz unverhofft. Eigentlich waren die beiden im Auftrag des WWF auf der Suche nach Geisternetzen. Auch das Thema Geisternetze haben wir ja schon mehrfach in unseren Berichten auf Facebook und auf unserer Homepage erwähnt. Und zur Beseitigung dieser Geisternetze waren die beiden eben in der Geltinger Bucht unterwegs und haben dort durch Zufall ein schreibmaschinenähnliches Objekt gefunden. Bei einer Nachkontrolle zwei Wochen später stellte sich dann heraus, dass dies doch keine Schreibmaschine ist, sondern der erste Verdacht von Dr. Florian Huber richtig war und es sich um eine Enigma handelt. Also anstatt nun nur etwas Gutes für die Umwelt zu tun, machten die beiden damit den eventuellen Fund ihres Lebens. Eine Enigma, für die es noch nicht wissen, also eine Enigma ist eine Chiffriermaschine aus dem Zweiten Weltkrieg, mit der Nachrichten maschinell verschlüsselt wurden, sodass zum Beispiel die Funksprüche der deutschen Kriegsmarine geheim ausgetauscht werden konnten. Dr. Huber kontaktierte umgehend mehrere Historiker zur Identifizierung seines Fundes und so hat er auch unseren DMB-Historiker Dr. Jan Witt kontaktiert, der genau wie die anderen beiden Experten den Fund als Enigma bestätigten und sogar genauer wurden, indem sie sagen konnten, es ist ein Typ M3. Vom Typ M3 gibt es derzeit nur noch 3 Stück in deutschen Museen. Und die Frage ist nun natürlich, wie gelangt so eine die Enigma auf den Grund der Ostsee? Es gibt dazu eine Theorie, dass im Zuge des Befehls Regenbogen auch die Enigma auf den Grund der Ostsee kam. Operation Regenbogen bedeutete, dass die deutsche Flotte zum Ende des Zweiten Weltkriegs sich selbst versenkt hat, um nicht in die Hände der Alliierten zu fallen. Ungewöhnlich wäre jedoch, dass der Typ M3 zu dieser Zeit eigentlich gar nicht mehr auf den Schiffen hätte sein dürfen und dass eben kein Wrack in der Nähe gefunden wurde. Das eine andere Vermutung ist, dass die Enigma entweder bereits früher dort lag oder vor der Versenkung des Schiffes schon aus dem Schiff geworfen wurde, um eben nicht gemeinsam mit dem Wrack gehoben zu werden. Derzeit befindet sich Enigma in der Werkstatt des Museums für Archäologie in Schleswig und wird dort untersucht und konserviert, sodass wir hoffentlich bald noch mehr über den Fundzusammenhang erfahren können. Wir haben natürlich auch ein Interview mit Dr. Huber geführt. Um genau zu sein, war Jana das. Und dieses Interview finden Sie in der Januar-Ausgabe der Laien los. Und weiter geht's mit einem Thema, das uns alle schon seit langer Zeit beschäftigt und was auch immer aktueller bleibt und wird, Emissionsfreiheit. Auch da gibt es eine neue Innovation aus dem Bereich emissionsfreie Frachtschiffe. Wenn man den Status quo sich begutachtet, sieht man, dass ein Autotransportschiff ca. 40 Tonnen Brennstoff pro Tag benötigt. Wenn man die gesamte Schifffahrtbranche zusammennimmt, werden durch die Schifffahrtsbranche ca. 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes verursacht. Das ist ungefähr dieselbe Menge, die ganz Deutschland ausstößt. Nun hat das schwedische Unternehmen Wallenius Marine eine neue Entwicklung präsentiert. Die Reederei entwickelt derzeit mit ihren Partnern ein Segelfrachtschiff mit dem Projektnamen Oceanbird. Durch dieses Segelfrachtschiff sollen bis zu 90% CO2 eingespart werden. Mal ein paar Kernfakten zu dem Schiff. Das soll ca. 200 Meter lang sein Es soll 5 Masten haben, die je 80 Meter hoch sind. Ganz unmotorisiert ist es nicht. Für Fahrten bei wenig Wind, beziehungsweise für die Hafenfahrten, soll noch ein kleiner Motor an Bord sein. Was sind nun die Besonderheiten dieses Segelfrachters? Wobei man bei Segelfrachter oft eher an vergangene Jahrzehnte oder Jahrhunderte denkt und nicht an ein modernes Schiff. Das Segel soll aus Metall mit einem Verbundwerkstoff hergestellt werden. Sie sollen zu 360 Grad drehbar sein und höhenverstellbar. Höhenverstellbar in dem Sinne von ausfahrbar wie ein Teleskop. Die 80 Meter hohen Segel sollen auf bis zu 50 Meter heruntergefahren werden. Zum einen für Fahrten bei starkem Wind, zum anderen für die Durchfahrt unter Brücken. Die Infrastruktur ist auf konventionelle Schiffe in Höhe von 50 bis 55 Meter ungefähr eingestellt. Da würden die 80 Meter nicht passen, daher die höhenverstellbaren Masten. Was wäre der Einsatzort dieses Schiffes? Vor allen Dingen sollen die Oceanbirds auf der Nordatlantikroute eingesetzt werden. Auf den Oceanbird sollen bis zu 7000 Pkw passen. Emissionsfreiheit hat heutzutage leider auch oft noch Nachteile. Was sind die Nachteile an dem Oceanbird? Es ist langsamer als die derzeit genutzten Roll-on-Roll-off-Schiffe. Und das circa um das 1,5-fache. Es wird nur mit circa 10 Knoten fahren können und braucht dann für die Überfahrt von Europa nach Amerika, die derzeit in circa 8 Tagen erreicht wird, braucht es 12 Tage. Das ist aber nicht das einzige Problem. Dadurch, dass es noch in Entwicklung ist, sind derzeit noch Probleme mit der Neigung, die im Vergleich zu anderen Seglern nämlich relativ gering sein muss. Dann befindet sich noch das robuste Segelmaterial in der Erprobung, sowie zudem gibt es noch einige Probleme bei der Interaktion zwischen Segel und Rumpf. Dennoch ist es eine vielversprechende Technologie, die auch durch den schwedischen Staat mit Millionen Fördergeldern unterstützt wird. Und der Stapellauf für die Oceanbirds ist geplant im Jahr 2024. Das heißt, da dürfen wir gespannt sein, was es neben den vielen weiteren Innovationen in der Schifffahrt auch hier noch auf uns zukommt und ob dieser ambitionierte Zeitplan bei der Erprobung und Erforschung von auch unter anderem ganz neuen Segelstoffmaterialien eingehalten werden kann. Nun machen wir weiter mit dem maritimen Wort der Woche. Jana, du hast das Wort.
Ja, danke. Und zwar habe ich mir, weil die relativ schnell auch wieder erklärt sind, habe ich mir wieder zwei Begriffe rausgesucht, die aber sehr, sehr schön zusammenpassen. Nämlich, es geht los mit dem Einlaufbier.
Ja, lecker.
Ja. Und es hört sich komisch an, ne? Also gerade, also für mich nicht, weil ich halt irgendwie aus diesem Seefahrerbereich komme. Also, ich bin ja Seglerin und so von wegen, ey, hier Einlaufbier, ja, kein Thema. Aber für andere Leute, die das erste Mal hören, denken so, Alter, euer Ernst? Aber hier kommt die Erklärung. Bei langer Seefahrt, Raum, Wetter, anspruchsvollen Dienst und enger Unterbringung staut sich im Laufe der Zeit auch bei noch so guter Führung Frust auf, der nicht selten in Aggressionen enden könnte.
Oh, ein paar Männer eingeengt unter Bord, warum denn Aggressionen?
Na, komisch. Da man nach Möglichkeit nie im Streit auseinandergehen soll, ist ja eigentlich eine gute Idee eigentlich, ne? Ist es guter Brauch, möglichen Ärger oder Frust wegzuspülen.
Gute Idee.
Wann immer ein Boot oder Schiff nach der Seefahrt den Hafen ansteuert und nach dem Festmachen Segler zurück durchgeführt worden ist, trifft sich anschließend die Besatzung und trinkt das Einlaufbier, das eben nichts mit dem medizinischen Begriff des Einlaufes zu tun hat, so wird noch bevor man auseinandergeht, der Ärger fortgespült.
Ich finde, das ist mal eine Tradition, die man noch lange, lange fortführen darf.
Ja, genau, ne? Da, wenn man an solche Traditionen denkt, dann ist der Traditionsbegriff gar nicht so.
Aber das kann man ja auch pflegen, wenn man nicht wochenlang unterwegs war, sondern einfach mal 2 Stündchen auf der Förde und dann wieder zurückkommt.
Ne? Ja, natürlich. Man könnte das, theoretisch könnte man das jeden Tag, wenn man von der Arbeit nach Hause
Jeden Tag sollte vielleicht nicht sein, aber okay.
Zwischendurch vielleicht mal ein alkoholfreies Bier.
Ach, okay.
Genau. Und passend zum Einlaufbier Also wenn man in den Hafen gekommen ist, Schiff ist ordentlich gewienert oder wie auch immer, dann folgt das, was der Seefahrer auch besonders gerne macht, nämlich der Landgang. So wie das Seekrankwerden der älteste Brauch der Seefahrt ist, so ist auch der Landgang von jeher der beliebteste gewesen. Wenn der Dienstschluss naht, werden seit Jahrtausenden müde Seeleute munter, fest entschlossen, die während des Dienstes gesponnenen Ideen an Land in Taten umzusetzen. Dabei beflügelt von guten Vorsätzen, die bekanntlich oft geradewegs in die Hölle führen. Der Landgang hat seine eigenen Gesetze. Ungeschriebene natürlich, über die daher nicht gesprochen werden kann. Also, wir gucken mal, wie das mit den Gesetzen hier weitergeht. Er beginnt immer wie folgt. Die einen freuen sich, dass sie gehen dürfen, die anderen ärgern sich, weil sie Wache haben. Wobei beide Seiten hartnäckig übersehen, dass sich die Lage 24 Stunden später für sie ins Gegenteil verkehrt. Abgesehen von jenen, die immer in den Landgang, die immer den Landgang schaffen, aus dienstlichen Gründen. Das Phänomen, sind die beliebtesten, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Das Phänomen des Landgangs ist die Tatsache, dass sich die Landgänger im Heimathafen anders verhalten als an fremden Küsten. Was nicht nur statistisch beweisbar ist, siehe Disziplinarbücher, sondern sowieso sonnenklar. Der Heimathafen ist eben Routine. Wenn aber fremde Völker, auch Dorfschöne, auf den Seemann schauen, geht eine Veränderung in ihm vor. Adrett, freundlich, willig, wie aus dem Ei gepellt, entsteigt er dann der Asche des Alltags. Das Schönste am Landgang ist immer der folgende Tag, an dem die Erlebnisse ins rechte Licht gerückt werden und man sich schon auf den nächsten Landgang freut. Doch vor dem Landgang haben die Götter noch wichtige Hindernisse eingebaut, die bei Nichtbeachtung schon so manchen zu zusätzlichen vergnügten Arbeitsstunden an Bord verholfen haben.
Also es scheint auch wie heutzutage noch zu sein. Bei Urlaubsflirts stellt man sich immer ein bisschen anders an als im realen Leben.
Ja, mag sein. Also ich habe nicht so viel Erfahrung mit Urlaubsflirts, aber ja. Wenn man einfach woanders ist, ist man irgendwie immer so ein bisschen
anders.
Ungezügelter vielleicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Warum drehen die Leute sonst irgendwie am Ballermann immer durch?
Ja, das werde ich jetzt nicht unbedingt als bestes Beispiel genommen für besonders adrett gekleidet und mit gutem Benehmen.
Nee, das stimmt.
Nee, gut. Vielen Dank auch für diese beiden maritimen Begriffe wieder. Das Einlaufbier und der Landgang.
Ja, gerne.
Beides mit großer maritimer Tradition, die gerne fortgeführt werden darf.
Absolut, absolut.
Weiter kommen wir. Heute machen wir weiter mit unserem Hauptteil, der wie jede Woche ein wechselnder Part ist. Und wir haben uns heute mal ein bisschen die U-Boot-Museen in Deutschland angeguckt. Wir selbst haben natürlich mit unserem U-95 direkt vor der Haustür ein Museum, das ganzjährig offen ist, außer bei Corona. Und sind deshalb auch meistens im Fokus auf unser eigenes Typ 7C-Boot. Welches ja damals noch im Zweiten Weltkrieg wirklich gedient hat, danach bei den Norwegern in Nutzung war, um schlussendlich wieder nach Deutschland zurückzukehren. Doch wir haben einmal recherchiert, was für andere Alternativen es in Deutschland denn noch gibt, welche U-Boote man noch besichtigen kann und was so die Besonderheiten sind.
Ja.
Unser U-Boot in Laboe hat im Regelfall einen Eintrittspreis, wir gehen jetzt immer bei Eintrittspreisen von Erwachsenen aus, von 5 Euro. Und wir werden im Verlauf der Liste sehen, dass es gar nicht so teuer ist, wenn man sich die anderen einmal anguckt. Von Kiel aus, von Laboe aus, gar nicht so weit weg entfernt, in Hamburg treffen wir direkt auf das nächste Boot, das U434. Dort kostet der Eintritt 9 Euro für Erwachsene. Und das 434 ist ein russisches U-Boot der Tango-Klasse. Stapellauf war 1976, außer Dienststellung im April 2002. Und das Besondere an diesem U-Boot ist, es ist seit Ende 2002 in Hamburg zu besichtigen und ist auch schon zweimal umgezogen. Für ein U-Boot was Besonderes. Aber aufgrund der Gegebenheiten im Hamburger Hafengebieten musste es schon zweimal seinen Standort verlassen und in einen neuen Standort innerhalb des Stadtgebietes ziehen.
Ich muss ehrlich sagen, von diesem U-Boot habe ich noch nie gehört. Dass man das in Hamburg besichtigen kann.
Also ich bin bei der Recherche auch auf einige Boote gestoßen, die mir vorher unbekannt waren. Mhm. Das gehörte dazu.
Ja.
Machen wir mal weiter mit dem U9 in Speyer. U9 steht seit über 25 Jahren dort im Technikmuseum. Und daher auch der Eintritt von 17 Euro, weil im Technikmuseum man eben nicht nur das U-Boot sehen kann, sondern auch andere Highlights hat. Zum Beispiel steht dort eine Boeing 747, eine Antonov AN-22 oder auch das russische Space Shuttle Buran.
Oh wow, das ist natürlich ganz schön viel.
Genau, von daher hat man da eine relativ hohe Dichte an, ja, wie soll man das nennen, technischen Sehenswürdigkeiten, die einen höheren Preis auch rechtfertigen. Auch bei der Instandsetzung von U9 kann man auf der Homepage lesen, dass unsere Freunde vom Verband Deutscher U-Bootfahrer, VDU, regelmäßig beim Erhalt des U-Bootes unterstützen und tatkräftig mitwirken. U9 selber war von 1967 bis 1993 im Dienst der Deutschen Marine.
Ja, sind jetzt schon beide jeweils jüngeren Datums, ne? Also
U4,
U9 genau. Sind beide deutlich jünger als unser U995.
Richtig. Deshalb auch entsprechend größer.
Ja. Mhm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, also zur Baureihe von U9, das die Klasse 205 ist, haben wir zwei weitere Kandidaten. Einmal haben wir U10, auch die 205er Klasse. Steht in Wilhelmshaven, ist Teil des Marinemuseums. Dort ist der Eintritt mit 12,50 Euro auch eher hochpreisig. Wobei man da bedenken muss, dass man im Marinemuseum in Wilhelmshaven natürlich auch noch weitere Schiffe sehen kann, wie zum Beispiel den Zerstörer Mölders oder das Minijagdboot Weilheim. Entsprechend hat man dort direkt verschiedene Schiffstypen, Schiffsklassen, die man begutachten kann. Mhm. Ein weiteres Boot der Klasse 205 ist auch gar nicht so weit weg von Lavoe, nämlich auf Fehmarn. Dort kostet der Eintritt auf U11 kostet 7 Euro und U11 war ebenso wie die anderen Teil des ersten U-Boot-Geschwaders von 1968 bis 1998 und ist als Museumsschiff seit 2003 auf Fehmarn zu besichtigen. Inhaltlich unterscheiden sich die drei U-Boote nicht extrem. Das heißt, da hat man dieselbe Schiffsklasse, meistens ist sehr große Ähnlichkeiten. Mhm. Wenn man nun aber in den Nordosten der Republik fährt, hat man einen ganz anderen Schiffstyp. Dort steht die HMS Otus in Sassnitz. Eintritt 8 Euro und die HMS Otus ist ein britisches U-Boot der Oberon Class. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Welches auch 1963 in Dienst gestellt wurde und 68 Mann Besatzung hatte. Das ist auch ein bisschen mehr als U995. Mhm. Da waren nur 52 Mann Besatzung.
Maximal.
Und die HMS Otus steht seit 2002 in Sassnitz. Besonderheiten der Otus ist, dass es ein U-Boot unter Wasser von zwei Elektromotoren mit jeweils 3000 PS angetrieben wurden. Und die Elektromotoren wurden gespeist von 448 Batterien, jeweils 500 Kilogramm schwer. Insgesamt daher 224 Tonnen. Auch ja. Deshalb nannte man diese U-Boote der Oberon Class Silent Hunter, also stille Jäger.
Ja klar, weil die natürlich da elektrisch da so ganz leise durch die Gegend ziehen. Ja.
Ist was anderes als der Diesel, ja, wenn er unter Wasser rattert. Aber man merkt schon, Deutschland ist weit gepflastert mit U-Boot-Museen,
ja.
Was ich vor der Recherche gar nicht wusste.
Nee, ich auch überhaupt nicht. Also Fehmarn wusste ich wohl und Wilhelmshaven, aber Speyer, Hamburg, Sassnitz, das ist mir jetzt alles noch relativ unbekannt gewesen, ja.
Gar nicht so weit entfernt von Sassnitz, geht's direkt weiter in Peenemünde, auch im Nordosten der Republik. Eintritt auch hier 7 Euro und U461 in Peenemünde bezeichnet sich selbst als größtes U-Boot-Museum der Welt. Kann ich nicht bestätigen, ist halt die Eigenbezeichnung. Ich kann es nicht validieren. Auch U461 ist kein deutsches U-Boot, ebenso wie die HMS Otus ein britisches Boot ist, ist 461 ein ausländisches Boot, diesmal eines der Sowjets, also eben wie das Boot in Hamburg. Und U-461 wurde 1965 als Teil der baltischen Rotbannerflotte in Dienst gestellt. Und es war ein sowjetisches Schiff der Juliet-Klasse. Insgesamt wurden von den U-Booten 16 Stück gebaut. Ab 1988 war es nur noch im Reservestatus. Wurde dann 94 verkauft. Nach ein bisschen hin und her ist es dann schlussendlich in Peenemünde auf Usedom gelandet. Und steht dort seit 1998. Hm. Besonderheit in diesem U-Boot, im Gegensatz zu unserem ganzjährig geöffneten, ist das von November bis Februar geschlossen.
Viel zu kalt in dem Eisenklotz.
Ja, ist ja wahrscheinlich auch sehr touristisch veranlagt oben. Usedom, genau ja, wie Laboe, entsprechend wenig los, dass sich der Betrieb gar nicht mehr lohnt. So, zwei U-Boote auf unserer Liste fehlen noch. Wohl eines der vom Namen her bekanntesten U-Boote. U-2540 Wilhelm Bauer ist in Bremerhaven zu sehen. Auch hier haben wir Schließungszeiten vom November bis zum 15. März. Dafür ist es der mit Abstand günstigste Eintrittspreis von 3,50 Euro. Wilhelm Bauer ist das letzte existierende U-Boot des Typs 21. Es ist in unserer Liste das zweite Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg. Es ist zwar ein bisschen jünger als U-995, es ist 45 dann in der Flensburger Förde, wurde es von den Deutschen selbst versenkt, von der Besatzung. Hat 12 Jahre
unter Wasser. Von der Operation Rainbow.
Genau.
So hieß es, ne?
Genau. Oder
Regenbogen.
Genau.
Natürlich nicht Rainbow, sondern Regenbogen.
Regenbogen.
Ja, Operation Regenbogen, genau. Versenkt von den Deutschen selbst.
Richtig. Hat dann 12 Jahre in der Flensburger Förde gelegen, wurde 1957 dann gehoben. Und war seit 1960 als Erprobungsboot Teil der deutschen Marine.
Was?
Das ist für mich immer wieder unvorstellbar, wie so ein Schiff 12 Monate unter Wasser, 12 Jahre unter Wasser liegen kann und später wieder fährt.
Du, da pönen wir ein bisschen über, doch. Hier, da ein bisschen was schweißen, dann geht das schon wieder.
Genau. Die Krebse werden gegessen, die Muscheln auch und der Rest wird gepönt.
Das ist Wahnsinn, echt.
Also, unglaublich. Beeindruckend. Ist dann wohl 10 Jahre lang als Erprobungsboot umhergefahren, noch weitere 10 Jahre mit ziviler Besatzung und ist dann seit 1984 in Bremerhaven ansässig und dort als Museumsschiff.
Ja.
Zu Wilhelm Bauer selbst wird Dr. Witt mal einen historischen Aspekt liefern. Wilhelm Bauer thematisieren wir hier nicht weiter in dieser Folge, aber jeder, der sich selbst schon mal mit ihm beschäftigt hat, weiß, eine sehr interessante Persönlichkeit, die das U-Boot-Wesen geprägt hat. Das letzte Schiff für heute ist U1. U1 ist zu besichtigen in München. Dort ist der Eintritt 14 Euro. Warum auch hier so teuer? Es ist Teil des Deutschen Technikmuseums in München. Des Deutschen Museums in München.
Deutsche Museum in München, ja.
Genau. Und ist auch eine Besonderheit, denn U1 ist das einzige Boot unserer Liste, welches vor dem Ersten Weltkrieg in Dienst gestellt wurde. Es wurde nämlich nur 1906 in Dienst gestellt als Unterseeboot der Kaiserlichen Marine.
Wow.
Und auch hier ist die Besonderheit, es basierte eigentlich auf Entwürfen der französischen Marine, die ein bisschen kopiert und angepasst wurden und dann als kaiserliches Unterseeboot verkauft wurden.
Ja, also wieso selber erfinden oder entwickeln, wenn man weiß, woher man die Pläne kriegt?
Ja, also wir sehen, es ist im U-Boot-Wesen eine große Vielfalt in Deutschland anzutreffen. Wir haben ein U-Boot aus der Kaiserlichen Marine, wir haben ein Typ 7C U-Boot, das letzte existierende weltweit in Laboe stehen. Wir haben das letzte existierende Typ 21 Boot aus dem Zweiten Weltkrieg in Bremerhaven. Wir haben zwei sowjetische U-Boote, wir haben ein britisches U-Boot sowie noch weitere U-Boote der frühen deutschen Bundesmarine. Ich würde sagen, wir sind marinemäßig gut ausgestattet
ja,
in Deutschland, zumindest was die U-Boote angeht.
Man kann theoretisch mal eine Tour durch Deutschland machen, nur um U-Boote sich zu gucken.
Vielleicht sollten wir einen U-Boot-Pass einführen, so ein Stempelpass.
Ja, genau.
Gut. Auch nach der letzten Folge haben wir wieder einige Zuschriften bekommen Und selbstverständlich werden wir auch die ganzen Verlinkungen zu den verschiedenen U-Boot-Museen bei uns in den Shownotes wieder präsentieren, damit Sie sich selbst ein Museum in Ihrer Nähe oder Ihrem Urlaubsort oder Ihren Urlaub buchen, je nachdem welches U-Boot Sie sehen wollen, aussuchen können, finden Sie die ganzen Links in den Shownotes. Weiter geht's mit dem historischen Part, wie immer gesprochen von Dr. Witt. Heute berichtet er von Peter Hansen.
Peter Hansen, Admiral der deutschen Flotte. 1848 brachte die von Frankreich ausgehende Revolutionsbewegung auch den seit langem schwelenden Konflikt zwischen den nationalen Bewegungen Dänemarks und Schleswig-Holsteins zum offenen Ausbruch. Der wesentliche Streitpunkt war dabei die Frage, ob Schleswig Teil des deutschen Nationalstaates werden oder zusammen mit dem zum Deutschen Bund gehörigen Holstein einem noch zu bildenden deutschen Nationalstaat angehören sollte. Doch diese Entscheidung über die zukünftige nationale Zugehörigkeit Schleswig-Holsteins fiel letztendlich nicht in den Parlamenten, sondern auf dem Schlachtfeld und durch die internationale Diplomatie. Als Reaktion auf die Berufung einer nationalliberalen Regierung in Kopenhagen wurde in der Nacht vom 23. zum 24. März 1848 in Kiel eine provisorische Regierung gebildet, die sogleich verkündete, sich der deutschen Einheitsbewegung anschließen zu wollen. Die Dänen betrachteten die Erhebung der Schleswig-Holsteiner als Aufruhr und reagierten mit einer militärischen Intervention. Eines der skurrilsten Ereignisse der schleswig-holsteinischen Erhebung war der Versuch, im Mai 1849 die vor Kiel liegende und den Hafen blockierende dänische Korvette Galatea zu kapern. Kurz nach dem Beginn des Krieges gegen Dänemark hatte der Schiffskapitän Peter Hansen aus Arnes an der Schlei der provisorischen Regierung in Kiel den Vorschlag unterbreitet, das vor Kiel liegende dänische Blockadeschiff, die 1831 erbaute und mit 26 18-Pfünder-Kanonen bestückte Korvette Galatea nachts mit Booten anzugreifen und zu entern. Der Plan fand den Beifall der provisorischen Regierung und so trat Peter Hansen im Mai 1848 bei einer Gage von täglich 5 Talern Courant als Admiral der deutschen Flotte offiziell in den Seedienst der Herzogtümer Schleswig und Holstein. Schon bald kursierten zahlreiche Gerüchte über die Vergangenheit des Admirals, die von Piratenkapitän bis ehemaliger Befehlshaber eines Ostindienfahrers reichten. Tatsächlich hatte der 1787 geborene Peter Hansen zum Zeitpunkt der schleswig-holsteinischen Erhebung bereits eine bewegte Karriere hinter sich. Als junger Mann war er 1803 zur See gegangen. Neben Reisen auf Handelsschiffen hatte sich Hansen unter anderem als Schmuggler und Blockadebrecher betätigt und versucht, kurz vor dem Verbot der Sklaverei auch noch in dieser Branche Geld zu machen. Während des Englisch-Amerikanischen Kriegs von 1812 hatte er angeblich auf einer amerikanischen Fregatte gegen die Briten gekämpft. Nach langer Fahrenszeit war Peter Hansen 1816 nach Hause zurückgekehrt, wo er sich ein kleines Schiff kaufte, mit dem er auf eigene Rechnung auf Frachtfahrt ging. 1832 hatte er sich in Kiel und 1843 wieder an der Schlei niedergelassen. Wiederholt verlor Peter Hansen Schiffe durch die Fairness der Seefahrt und geriet durch seine Neigung zu riskanten Geschäften auch des Öfteren an den Rande des Ruins. Doch mit bewundernswerter Hartnäckigkeit begann Peter Hansen immer wieder von Neuem und es gelang ihm schließlich zu einem gewissen Wohlstand zu kommen. Frisch zum Admiral befördert, machte sich Hansen umgehend daran, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Bereits die Anwerbung des notwendigen seemännischen Personals in Altona an der Elbe nahm bizarre Formen an. Begleitet von seinem Vizeadmiral, dessen einzige seemännische Qualifikation darin bestand, dass er einmal Steward auf einem Rheindampfer gewesen war, schwang Hansen angetan mit einer goldbetressten Operettenuniform in rauchigen Hafenspelunken bombastische, mit englischen Flüchen und Wortfetzen durchsetzte Reden vor den potenziellen Rekruten, an denen kein Mangel herrschte. Durch den Krieg und die dänische Seeherrschaft war die deutsche Handelsschifffahrt fast völlig zum Erliegen gekommen. Zahllose Seeleute saßen arbeitslos an Land und vielen war das Angebot Admiral Hansens und das bei der Werbung ausgezahlte Handgeld mehr als willkommen. Bei der Anwerbung verließ sich Hansen allerdings nicht nur auf seine rhetorischen Fertigkeiten, sondern schöpfte seine Überzeugungskraft vor allem aus dem freigebigen Ausschank alkoholischer Getränke. Insgesamt war die personelle Ausbeute von recht zweifelhafter Qualität. Unter den 350 Mann, die sie schließlich mit der Eisenbahn auf den Weg von Altonach nach Kiel machten, befand sich nur eine verhältnismäßig geringe Zahl echter Seeleute. Den Rest bildete das menschliche Strandgut des Hamburger und Altonaer Hafens. Ohnehin soll diese Fahrt nach Berichten von Augenzeugen ein sehenswertes Spektakel gewesen sein. Durch den reichlichen Genuss geistiger Getränke beflügelt, gaben die Seeleute ihrer patriotischen Begeisterung für dieses Abenteuer lautstark Ausdruck. Ohnehin waren Ziel und Zweck der Expedition trotz der von Admiral Hansen wiederholt propagierten Geheimhaltung in Altona und Kiel inzwischen allgemein bekannt geworden, sodass es nur eine Frage der Zeit war, bis auch die Besatzung der Galatea von dem geplanten Angriff erfuhr. In Kiel standen 60 Boote und eine große Menge Waffen wie Entermesser, Pistolen, Gewehre bereit. Zugleich wurden die Seeleute durch 350 Angehörige des Freiwilligenkorps von der Tann verstärkt. Trotz abendlicher Tanzveranstaltung und zahlloser Gelage fand Admiral Hansens Enterkommando dennoch Zeit, den Angriff gründlich vorzubereiten. Am Abend des 20. Mai 1848 war alles zum Auslaufen bereit. Pünktlich um 9 Uhr abends saßen Seeleute und Soldaten in den Booten. Jeder kannte seinen Platz und seine Aufgabe. Nur Admiral Hansen fehlte. Damit nicht genug, war in Bellevue am Ufer der Kieler Förde eine Rakete aufgestiegen und hatte die Dänen gewarnt. Verzweifelt versuchten die Schleswig-Holsteiner nach Hansen. Erst nach Mitternacht tauchte er sturzbetrunken auf. Endlich konnten sich die Boote auf den Weg machen, doch schon auf dem Weg zur Galatea begann der Morgen zu grauen. Die zeitliche Verzögerung hatte den Zeitplan völlig durcheinander gebracht. An eine gefahrlose Annäherung an die Korvette war nicht mehr zu denken und ein Angriff bei Tageslicht auf ein Schiff mit schussbereiten Geschützen wäre reiner Selbstmord gewesen. Schweren Herzens musste man das Unternehmen abbrechen und unverrichteter Dinge zurückkehren. Obgleich schon bald in der Stadt Gerüchte über die alkoholbedingten Ausfallerscheinungen des Admirals kursierten, führte Hansen in seinem Bericht an die Regierung das Scheitern des Unternehmens allein auf widrige Umstände zurück. Nach einigen weiteren halbherzigen Versuchen, die Galatea zu entern, wurde das Bootsgeschwader Ende Mai aufgelöst. Die Seeleute wurden entlassen, ebenso wie Admiral, der sich kurze Zeit später in die USA absetzte. Erst nach einer 8-jährigen Irrfahrt um die halbe Welt, die ihn bis nach Australien geführt hatte, kehrte Peter Hansen nach Schleswig-Holstein zurück. Um seinen durch die Galatea-Affäre, wie sie schon bald hieß, ledierten Ruf ein wenig aufzupolieren, begann er nach seiner Rückkehr seine Memoiren zu schreiben. Darin berichtete Hansen detailliert über sein bewegtes Seemannsleben. Nur die Erwähnung seiner Zeit als Admiral und das Unternehmen Galatea vergaß er dabei zu erwähnen. Doch sein Versuch der Ehrenrettung scheiterte. Weil Hansen für das prüde 19. Jahrhundert etwas zu freizügig über seine Abenteuer bei einem eingeborenen Stamm an der afrikanischen Westküste erzählte, zu dem er sich nach der Desertion von einem englischen Kriegsschiff geflüchtet hatte, zog seine Familie das Buch aus dem Verkehr. Nach einem bewegten Leben starb Peter Hansen am 2. Februar 1863 in seinem Haus am Marienburg in Sundsacker an der Schlei.
Vielen Dank, Dr. Witt. Wie ich finde, eine sehr spannende Lebensgeschichte. Das war's auch schon wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns wie immer über Bewertungen auf Spotify und iTunes. In der nächsten Sendung geht's, wie bereits angesprochen, um die Serie Besatzung Bravo und zusätzlich werden wir das Thema Geisterschiffe besprechen. Bis dahin, alles Gute.